Genau, wir haben ja zwei Themen, die sind ein bisschen artverwandt, aber die sind doch unterschiedlich. Morgen geht es darum, gut vorgesorgt. Wir wollen ja nicht unangenehm überrascht werden, deswegen sorgen wir in unserem Leben vor mit allem Philippans an Versicherungen und so. Ob die sinnvoll sind, das spare ich mir mal das Urteil. Aber heute geht es darum, dass man gut investiert. Und ich halte euch keinen Vortrag über Geld jetzt, ja? Oder über irgendwelche Hausfinanzierung. Das wird nicht das Thema sein, aber ich nehme das mal als Aufhänger, ja? Wenn man was investiert. Ich weiß nicht, wie das bei euch in Abstadt ist, da wo ich herkomme, da fahren die im Moment total ab auf Solar und Photovoltaik und solche Sachen. Habe ich nicht drauf geachtet, wie das bei euch ist, ja? Bei uns ist das so. Und der Hausbesitzer, so Anfang, Mitte 50, der macht ja dann Folgendes, der sagt, jetzt habe ich ein paar Kröten übrig, ein Haus ist abbezahlt und jetzt überlege ich mal, ob ich mir so ein Ding für 20.000 Euro auf Dach mache. Und was man dann macht, ist ja ausrechnen, wann lohnt sich das? Wann kriege ich denn wieder was zurück? Das ist ja eine Investition. Du gibst was aus, du gibst was ab. In der Hoffnung, dass das mehr wird. Dass das zu dir wieder zurückkommt und du denkst, jetzt lohnt sich's. Jetzt habe ich's. Super Geschäft. Ja? Und ich rede nicht über Solar und Geld, aber ihr versteht das Konzept. Du gibst was und du willst was haben. Du willst, dass das wieder zu dir zurückkommt. Das nennt man so im Wirtschaftsjargon, ja, Return on Investment. Dass einfach die Kohle, die du ausgegeben hast, wieder zu dir zurückkommt. Und dann machst du einen Haken dran und sagst, prima, das habe ich gut investiert, das hat sich gelohnt. Und ich möchte mit euch sprechen über unser Leben. Ja? Darum geht es ja. Wir haben alle ein Leben. Und dieses eine Leben, das können wir nur ein einziges Mal investieren. Du kannst deine Zeit einmal investieren. Ja? Du kannst deine Kraft nur einmal investieren. Du kannst dein Geld auch investieren, du kannst deinen Körper investieren in alles Mögliche, du kannst deine sexuelle Reinheit investieren. Du hast viele Dinge, die du hast als Mensch und wir kommen zur Welt. Niemand fragt uns danach, ob wir geboren werden wollen und dann geht's zack und dann geht's los. Und dann orientieren wir uns so an der Menge und dann wird fleißig investiert. Ja? Und ich will beginnen mit einer kurzen Geschichte hier aus Baden-Württemberg. Ich war hier öfter, ja? Ich habe länger im Maschinenbau gearbeitet, ich war im Vertrieb, ich habe Maschinen verkauft und da war hier so unter anderem Baden-Württemberg, nachher noch Saarland, noch so ein bisschen dabei. Ja. Das war so meine Ecke, da hatte ich so zwei Außendienstmitarbeiter und dann sind wir hier schon mal durch die Gegend geeiert. Deswegen war ich öfter in Baden-Württemberg, ich bin jetzt seit langem nochmal hier. Und da waren wir in Freiburg und da saßen wir mit so einem Betriebsleiter und so einem Geschäftsführer da beieinander und hatten da was zu besprechen. Ja. Und dann kam es irgendwie auf Firmenwagen und dann sagte, ich glaube, der Geschäftsführer folgenden Spruch, ja, ist mir gut in Erinnerung geblieben. Wir leasen nicht, wir kaufen nur. Von wegen, wir haben das gar nicht nötig, ein Auto zu leasen, hör mal. Wir kaufen das ganze Ding direkt. Und der Betriebsleiter, der fuhr ein Touareg, ja, und er fuhr so ein Panamera 4S GT, ihr wisst, was ich meine. Und wenn man dann einfach die 300.000 oder 350, die beiden Autos kosten, liegen hat, ist ja prima, ja. Und so wollen wir auch irgendwie leben, dass wir denken, ich habe es geschafft, ja? Ich gar nicht nötig hier, Leasing, hör mir auf. Dass wir einfach denken, ich habe so viel, jetzt kann ich aus dem Vollen nehmen. Das Modell wollen wir, ja? Nicht nur in Geld fragen, auch da, aber dass sich unser Leben gelohnt hat. Und ich möchte euch eine Geschichte vorlesen, die ist super kurz, müsst ihr gar nicht lang aufmerksam sein, aus der Bibel, aber die Bibel sagt über sich selbst, sie sei das Wort Gottes, ja? Und ich glaube das. Und deswegen ist das für uns sehr wichtig, denn Gott hat was mit uns, mit mir und mit dir zu besprechen. Da steht in Lukas 6 folgende Geschichte. Es sind nur drei Verse. Da sagt der Jesus Christus, der Sohn Gottes, jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, ich will euch zeigen, wem er gleich ist. Er ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute, der grub und in die Tiefe ging und den Grund auf den Felsen legte. Als aber eine Flut kam, schlug der Strom an jenes Haus und vermochte es nicht zu erschüttern, denn es war auf den Felsen gegründet. Wer aber gehört und nicht getan hat, ist einem Menschen gleich, der ein Haus auf die Erde baute, ohne Grundlage, an das der Strom schlug und sogleich fiel es zusammen und der Sturz jenes Hauses war groß. Wir würden sagen, um im Beispiel zu bleiben, das sind zwei Leute, die investieren, sogar ins gleiche Projekt, die bauen ein Haus. Und ich will das jetzt nicht mit einer Immobilie vergleichen, sondern mit einem Lebenshaus. Die haben ein Leben und da will man jetzt was draus machen. Also geht's rund. Beide bauen und beide haben einiges gemein, aber das läuft auch doch sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Der eine, der baut auf die Erde so. Das geht ziemlich schnell, ja. Ich weiß nicht, wie bei euch der Boden ist. Bei uns ist das recht solider Mutterboden. Gehst nach Norddeutschland, da kannst du quasi gar nichts bauen. Da kannst du alles auf Stelzen stellen, wenn du da was bauen willst. Aber man muss es fest gründen. Du brauchst einen sicheren Halt, sonst kriegt die Bude irgendwann Schieflage und die Fassade kriegt einen Riss. Und dann wird es undicht und das ist nicht schön. Das will man nicht. Also Der eine sagt, ich brauche soliden Grund. Auf jeden Fall stelle ich mal, ich buddel noch und mache Fundament und dauert alles lange und kostet alles viel, aber dann ist es sicher. Und der nächste sagt, das mache ich nicht. Das dauert mir viel zu lange, das ist mir viel zu teuer. Ich will viel schneller sein und der fängt an sofort zu bauen und zack. Und jetzt stell dir mal vor, du gehst in Israel, die ganze Bibelgeschichte oder viel hat ja in Israel gespielt, du gehst da so spazieren durch so ein israelisches Neubaugebiet, ja? Links ein Haus, rechts ein Haus, sind beide gleich aus, gell? Ab Oberkante Bodenplatte, kannst du keinen Unterschied ausmachen, gell? Beide der Vorgarten gepflegt, verputzt ist auch schon und dann denkst du, sieht ja gleich aus. Stimmt, oben drüber gibt es gar nicht so viel Unterschied. Der Unterschied liegt aber unten drunter, in dem Bereich, den du nicht siehst. Da gibt es einen massiven Unterschied, ja? Und der Unterschied liegt darin, dass der Herr Jesus sagt, passt mal auf, die Männer unterscheiden sich wie folgt. Der eine hört, was Gott ihm sagen will und macht das. Hört das, glaubt das und macht das. Und so einer hat solide gebaut, sagt der Jesus. Und der andere hat auch gehört. Der hat das Gleiche gehört, der hat das aber nicht geglaubt. Der sah nicht für nötig, dass er auf Gott hören müsste und hat einfach so gebaut. Und da sagt der Jesus, der hat auf die Erde oder in anderen Parallelstellen heißt es wirklich auf den Sand gebaut. Und damit will ich mal anfangen. Der Mann hat investiert, der hat was gebaut, da konntest du was bestaunen, ging auch schnell, ja. Wir sind also eine Amazon Prime Gesellschaft. Wir bestellen das heute Abend bis 21.30 Uhr und morgen hast du dann den Briefkasten. Alles muss sofort gehen, schnell gehen, diese ganze Bedürfnisbefriedigung, zack, 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 so wollen wir unser Leben führen, ja. Und dann kommt uns so ein Modell ganz gelegen, dass das so ziemlich easy, schnell, günstig, zack, funktioniert das. Und wenn wir jetzt mal gucken, was machen wir mit unserem Leben? Möchtest du wissen und hören, was Gott über dein Leben denkt oder ich über meins? Wollen wir das wissen? Und jetzt haben wir ja viele, viele, viele Bereiche. Ja? Nehmen wir einfach mal unsere Zeit. Wir können ja Zeit investieren. Du hast deine Zeit nur einmal. Ich kann mich auch daran erinnern, ich stand mal in Bochum vor so einem Juweliergeschäft und habe da die Auslage geguckt. Und da siehst du da so eine Rolex, die kostet 25.000 Euro. Da ist die Zeit aber genauso viel drauf wert wie auf einer Uhr aus dem Aldi, ja? Also, das heißt, die Sekunde ist genau gleich teuer für jeden Menschen, ob du jetzt reich oder arm bist, das ist egal. Zeit ist eigentlich das Teuerste, was wir haben. Und du investierst Zeit in viele Dinge. Du investierst Zeit in deine Bildung, in deinen Beruf, in deinen Studienabschluss und dann willst du auch noch irgendwo, Baden-Württemberg, kenne ich mich ein bisschen aus mit der Industrie, habe ich manche Firma von innen gesehen, so, du willst auch noch was werden, du willst nicht den Hof kehren, nein, du möchtest woanders arbeiten, ja? Unter x-tausend willst du nicht nach Hause gehen. Also streben wir das an und investieren Zeit, weil wir denken, wenn ich das hab, das lohnt sich. Du investierst Zeit und irgendwann denkst du, kommt der Moment im Leben, dann wirst du glücklich und dann denkst du, ah, jetzt habe ich es geschafft. Das ist ja so das Modell dahinter. Wir gucken, ich habe jetzt mein Smartphone hinten in der Tasche, ja, 2-3 Stunden am Tag in dieses Teil. Gucken da rein und die 2-3 Stunden sind weg. Was machen wir denn da? Sind einige Ältere da? Vielleicht ist das für euch nicht so sehr das Thema, für junge Leute aber schon. Ja? 1,5 Milliarden Nutzer hat Instagram. Die meisten sind Frauen, die meisten sind unter 30. Was machen wir da? Wir gucken da rein und denken, wie muss man denn leben, dass man glücklich ist? Wie muss ich aussehen? Wie schlank muss ich sein? 10 Kilo zu viel. Also, dann sagt dir noch irgendeine Influencerin, du brauchst Fitness-Workouts. Du bist zu dick. Die Männer finden dich nicht schön. Das wird nichts mit dir. Sieh mal zu, dass du abnimmst. Also melden wir uns irgendwo an. Wir investieren, um was zu kriegen. Aufmerksamkeit zum Beispiel. Dass ein Mann dir unter deinen Post schreibst, oh, schöne Figur. Und dann denkst du, oh, klasse. Das ist das Investment und dann willst du das zurück. Ja, in vielen, vielen Bereichen machen wir das. Zum Beispiel mit der Zeit. Einmal investiert, ist sofort. Mit Geld ist das auch so. Du kriegst auch gezeigt, auch Instagram zum Beispiel, meisten Inhalte haben Lifestyle zum Inhalt. Ja? Also wie man so lebt, wie du sein musst, dann ist es gut. Dann bist du reich, erfolgreich, schön, glücklich, dann kriegst du deine Ehre und so weiter. Und deswegen, wir gucken da rein und dann gehen wir ins echte Leben und machen das nach, weil das machen ja alle so. Wir leben ja irgendwie alle so. Ja? Geld auch. Was machen Menschen für Geld? Vieles. Um Geld zu besorgen, machen Menschen alles. Und die Bibel kennt das auch schon. Im Buch der Prediger steht, dass Menschen, um sich zu belustigen, Mahlzeiten halten und Wein erheitert das Leben. Und die Schlussfolgerung oder die Grundlage dafür ist, und das Geld ermöglicht alles. Also, wenn du so ein Konsumleben, so ein einfaches, so ein Schlemmerleben, so ein Spaß, einfach nur Spaß, ganze Leben Spaß, dann brauchst du viel Kohle. Hast du viel Kohle, hast du viel Spaß. Einfache Gleichung, also gehen Menschen los und besorgen was. Und wenn du dann einfach dem Nachbar dann für 800 Euro schwatzt, das Wohnzimmer streichst, weiß ja keiner, dann machen wir das einfach. Fertig, ist der Lack. Ja? Oder man vernachlässigt tendenziell seine Familie. Ja, die Kinder sagen schon, Papa, du arbeitest so viel, ich sehe dich kaum noch, aber um Geld zu verdienen, muss man sich echt reinknien und so. Das heißt, wir investieren was und dann wollen wir was zurück. Großes Thema in Deutschland, da will ich ein bisschen ausgedehnter drüber sprechen, weil das eine große Not ist unter Menschen, ist das Thema Ehe, ja, und Partnerschaft, Familie und Sexualität. Ich glaube, das ist eins der Hauptthemen, was Menschen echt riesen Not macht. Also es gibt fast kein Gebiet im Menschenleben, wo es viel Scherben gibt, so viele wie da. Und da will man auch was investieren, ja? Man denkt, alle haben einen Freund, alle sind glücklich, alle sind im Urlaub, alle sind irgendwie geliebt, ich will aber auch geliebt sein. Und dann geht man hin und lässt sich irgendwie auf irgendwen ein. Fängt vielleicht so ganz easy an, ja? Und das ist in unserer Zeit sehr geprägt von großer Unmoral, muss ich ganz offen sagen, ja? Wir sind eine Nation, wo unglaublich viele Pornos geguckt werden. Ich sag das mal ganz offen, vielleicht weißt du das nicht, dann hast du nichts verpasst, aber wenn du weißt, wovon ich spreche, dann ist das ein Ding für dich, ja? Für Männer noch mehr als für Frauen, aber auch die Frauen sind da nicht zu knapp unterwegs, ja? Dass teilweise 12% vom weltweiten Pornokonsum auf unser kleines Land entfallen. Meiste Zeit, wo konsumiert wird, zwischen 9 und 17 Uhr, wenn wir eigentlich auf der Arbeit sind, ja? Was guckst du denn, wenn der Kollege gerade einen Stahl ist, kriegt er nicht mit, ja? So, der oben ohne Kalender in der Werkbank, der ist der Schnee von gestern. Du kannst mit diesem Smartphone, kannst du dir alles angucken. Das ist wie eine Fleischtheke und wie ein Supermarkt und da kannst du dich hinstellen, 24 Stunden hat die auf, da kannst du dir aussuchen, was du willst, ja? Auch davon noch ein Stück, ja, und davon noch, eine Fratzverkäuferin, darf noch ein bisschen mehr sein, das hast du ja gerne, das und das noch und dann ist gut. Hat immer geöffnet für dich, kannst immer nehmen, ja? Und dann lernen wir schon früh, Einstiegsalter Deutschland, zwischen 11 und 13 Jahren, nur dass ihr eine Vorstellung habt. Und dann lernen Kinder, bevor die das erste Mal Händchen gehalten haben, was dies und das und jenes im sexuellen Bereich zu bedeuten hat. Ja? Mit dieser Prägung gehen wir ins Leben. Und wir denken, das machen ja alle so, gucken ja alle so. Also machen wir das auch mal. Du machst das dann, um was zu kriegen. Du willst glücklich werden, du willst befriedigt werden. Das machen Männer und Frauen auf ähnliche oder auch auf unterschiedliche Weise. Ja? Die Frau will hören, du siehst gut aus oder dies, das, jenes. Und dann denkt man, oh, super, endlich findet mich mal einer schön. Ja, dann gibt man sich hin. Du investierst deinen Körper. Ja, dass du mit irgendwem ins Bett gehst. In Deutschland auch, eine Zahl für euch, eine Frau hat im Durchschnitt 6 verschiedene Sexualpartner in Deutschland. Ein Mann schafft es auf 10, ja. Also das ist so der Schnitt, wo du da liegst, keine Ahnung. Aber wir gehen hin und investieren was. Und erhoffen uns dann so ein Gefühl von, jetzt hat es sich gelohnt, ja. Und das ist ein gravierendes Ding in Deutschland, weil wenn zum Beispiel eine Frau merkt, Mensch, mein Mann, vielleicht bist du schon, wenn du überhaupt noch geheiratet wird in Deutschland, schon 10, 15, 20 Jahre verheiratet, und dann kriegst du mit, der guckt so Filme. Eine Frau, die erzählte mir mal, die hatten mehrere Kinder, da lagen die abends im Bett und der Mann dachte, sie schläft, und dann guckt der Mann im Ehebett solche Sachen an. Die Frau liegt daneben. Das ist ein Stich ins Herz, da merkst du, nee, das ist nicht das erfüllte Modell, was ich wollte, ja. Wir haben ja da Sexualität gelernt, wie das so zu laufen hat. Dann kommen wir im echten Leben an und merken, da funktioniert ja gar nicht so. Mein Gegenüber, mein Ehepartner ist ja gar nicht so wie in den Filmen. Und dann aus dieser Investition, die entpuppt sich dann nachher schnell als Fehlinvestition. Das tut richtig, richtig weh. Das kommt Enttäuschung auf Enttäuschung auf Enttäuschung. Und so kann der Mensch vieles investieren, kann was von sich geben. Sein Körper für irgendwen, das fängt früh an. Wir waren auf einer Jugendveranstaltung, da war eine 17-Jährige da. Die prostituierte sich selbst und drehte Pornofilme und verkaufte die im Internet. Und das war nicht in Berlin oder in Köln, ja? Ich komme auch vom Dorf, wie ihr. Ist das ein Dorf hier? Nicht, dass ich jetzt beleidigt habe, Abstadt ist echt eine Stadt. Geht das klar als Dorf? Das ist gut. Aber wisst ihr, um so Sachen zu treffen, musst du nicht nach Berlin fahren. Da kannst du alles hier haben. Meine Frau, die ging mal bei uns zu Hause im Feld spazieren. Dann trifft sie eine Frau aus dem Dorf. Dann kommt sie ins Gespräch und dann fragst du so, ja, wie geht's dir denn so und so, und dann fängt die bei meiner Frau an zu weinen und sagt, ich bin meinem Mann abgehauen und jetzt wollen meine Kinder nichts mehr mit mir zu tun haben und jetzt war sie schon beim nächsten Mann untergekommen und so, versteht ihr? Wir investieren was und dann denken wir, es fühlt sich doch nicht so gut an, war irgendwie eine Fehlinvestition, wir versuchen es nochmal neu, ja? Und dann nehmen wir den nächsten Partner, in der Hoffnung, es wird ein bisschen besser. Und dieses Modell, das spulen wir Menschen in allen Bereichen irgendwie wiederkehrend ab, in der Hoffnung, jetzt lässt sich das Glück bei uns nieder und unser Leben sagt, gut investiert, so ist richtig. Und wisst ihr, Gott hat ja eine Meinung zu vielen Dingen, aber dieser Mann in dem Beispiel mit dem Haus auf der Erde, auf dem Sand, der hat gesagt, da juckt mich gerade mal gar nicht, was Gott sagt, ja? Und jetzt frage ich dich mal ganz persönlich, möchtest du, dass Gott dir sagt, wie er über Geld denkt, ist nicht so wichtig, im nächsten gar nicht hören. Ich will das schön so ausgeben, wie ich will. Ja? Wir sagen also, Gott, ich glaube dir nicht. Ich will das gar nicht hören. Ich mache das lieber ohne dich. Möchtest du hören, wie Gott über Mann und Frau denkt, ja? Über Ehe denkt, über Sexualität denkt? Das ist was Schönes. Das hat Gott erfunden. Ja? Das ist nicht schmutzig oder böse, nein. Aber Gott als Erfinder, als Schöpfer des Menschen hat eine Idee im Kopf gehabt, wie das gut und schön und ohne Scherben funktioniert. Und das sagt er in der Bibel, hey, so soll das sein. Und der Mensch sagt, nee, hör mal auf, das ist im Zeitgeist heute aber ganz anders. Das machen die alle so. Die wirken auch alle so glücklich online. Ja? Wenn du das Bild siehst, alle sind happy und du denkst, ich will auch happy sein. Also gehen wir so leben wie alle, aber bitte ohne Gott. Ja? Wie wir unsere Zeit investieren, wollen wir uns von Gott ja gar nicht reinreden lassen. Und das ist die Entscheidung. Und das machen wir Menschen von Natur aus alle gleich. In den ganzen Lebensfragen entpuppen wir uns als Leute, die sagen, Gott, ich will dich nicht. Ich will auch nicht hören, was du sagst. Ich will das auch gar nicht beachten. Ich gehe und mache das selbst. Und das Problem ist, ich sehe das ja irgendwie regelmäßig, treffe ich Leute, die, ich sag mal, Scherben im Leben haben. Ja? Das heißt, wir haben als Menschen untereinander ein Thema auf. Also wenn wir was fehlbedienen, Gott hat es so geplant und wir machen es aber anders, dann gibt es Scherben. Ja? Er ist wie der Ingenieur einer Maschine und er hat das Handbuch geschrieben und es wäre sehr clever, das zu beachten, weil dann läuft die Maschine auch ohne Schaden. Und gerade wir Männer, wir sind ja so, vielleicht du auch, ich auf jeden Fall, wir kaufen uns was, wir wollen keine Anleitung lesen. Wir stecken das ein und machen das direkt. Das wollen wir nicht, Anleitung lesen. Und wisst ihr, so machen wir das mit unserem Leben aber auch. Wenn wir überhaupt noch was aus der Bibel kennen, aber eigentlich wollen wir das gar nicht. Anleitung können wir uns klemmen, geht auch ohne, wir wissen das ganz gut. Und das Problem ist einfach Schaden, ja? Unser Leben geht kaputt, wenn wir das fehlbedienen. Das merken wir im zwischenmenschlichen Bereich. Das merkst du einfach in der Familie besonders, ja? Wie ist das, wenn eine Beziehung auseinandergeht? Du hast Erinnerungen an dem anderen gelassen, du hast dich dem geöffnet, du hast dich dem hingegeben. Und was auch immer, wenn es eine Ehe war, ja, wie war das denn am Standesamt oder davor? Ja, wir Menschen, wir machen ja komische Sachen, ja. Wir machen so einen Ehevertrag. Falls das mal kaputt geht, wir versprechen uns dann, ja, bis der Tod uns scheidet und im Kleingedruckten steht dann, wenn es vorher kaputt geht, dann sind wir schon einig, wie wir das machen. Du kriegst die Couch, ich nehme die Küche mit, du hast das bezahlt, ich habe das bezahlt. Und denkst du, was ist das eigentlich für ein Modell? In der Bibel gibt es nichts von Ehevertrag. Ja, in unserer Ehe gibt es auch nicht mein oder dein, da gibt es nur unser. Jetzt denkst du vielleicht, oh, das ist ja naiv. Ja, genau, das ist so, wie wir Menschen das machen. Aber Gott hat was Schönes geplant. Das darf ich in Anspruch nehmen, das darf ich so leben. Aber so machen wir das. Wir bauen uns schon Schlupflöcher ein. Falls doch nicht klappt, dann können wir so in die nächste Beziehung einfach reinschlüpfen. Oder wenn ja, der Papa geht oder die Mama geht, wie erklärst du das den Kindern? Dann läuft auf einmal der Streit zwischen den Eltern über die Kinder. Das Wochenende beim Papa, dann bei der Mama, dann hier, dann da und dann, ja, was hat der Papa denn über mich gesagt? Dann werden die armen Kinder mit reingezogen da und so. Ja, das ist tausendfache Realität in Deutschland. Jedes Jahr, jeden Tag. Und das macht was mit uns, das macht was kaputt. Das macht auf der Arbeit was kaputt. Kürzlich las ich einen Kommentar von einem Mann online, der schrieb quasi, alle anderthalb Jahre, da wechsle ich die Frau. Mit Arbeitsstellen mache ich das ganz genauso. Und jetzt denkst du, ja, wenn wir mal differenziert drauf gucken. Wir denken im ersten Moment, ist ein cooles Modell. Ja? Der nimmt sich nur mit, was Spaß macht. Wenn der Chef dem ein dummes Gesicht macht, Stelle wechseln. Neues Gehalt, 10-15% mehr, kein Problem. Neuen Firmenwagen, auch kein Problem. Macht die Frau ein dummes Gesicht, wechseln wir die auch einfach aus. Ich nehme mir nur das Schöne im Leben mit. Aber eigentlich ist das ein tiefer Ausdruck von Unzufriedenheit. Du hast dich wieder auf jemand eingelassen. Und wieder bleibst du leer. Und wieder ist es nicht genug. Und wieder, da merkst du, wir haben das alle. Wir haben ein Loch im Herz. Wir investieren ständig irgendwas aus unserem Leben. Und es wird nie voll. Das ist wie ein Fass ohne Boden. Und wir schmeißen da alle rein. Und es wird nie voll. Es fällt oben rein, unten raus. Und wir bleiben genau so leer wie vorher. Und das Tragische ist, wir merken das im zwischenmenschlichen Bereich. Aber das eigentlich Schlimme ist dieser Bereich. Ja? Ich frage dich mal, muss keine Antwort geben. Glaubst du, dass es einen Gott gibt? Glaubst du das? Das musst du mit Ja oder Nein beantworten. Ich glaube, dass es einen gibt. Und die Bibel sagt das auch. Und die Bibel sagt auch, ist ein sehr scharfer Vers, Psalm 14, Vers 1, ich zitiere ihn mal, da steht, der Tor spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott, nein. Ja? Die Bibel sagt, das ist sehr töricht. Neudeutsch, das ist nicht clever, das ist ziemlich dumm zu behaupten, es gibt keinen Gott. Denn die Bibel weiß natürlich, dass es einen Gott gibt, weil das ist das Wort Gottes, was Gott gegeben hat. Und wir Menschen, wir wissen das auch, ja? Sehr komisch. Genau dieser Gedanke ist die Geburtswiege aller Religionen. Menschen rund um den Globus wissen intuitiv, da ist jemand. Da ist jemand Großes. Die einen nennen den Allah und die Indianer nennen ihn Manitou, die nächsten nennen ihn so, ja? Es gibt eine Ewigkeit. Mit dem Leben ist nicht alles vorbei. Das stimmt auch. Danach geht's weiter. Menschen sind religiös. Sie wollen Gott sagen, du, ich gebe mir Mühe. So übel bin ich gar nicht. Ja? Das ist das Grundkonzept von Religion. Von jeder. Auch vom Christentum. Ist ja leider zu einer Religion verkommen. Bist du christlich getauft und bezahlst deine Kirchensteuer, dann bist du ein guter Christ. Dann guckst du so und sagst, Gott, ey, so schlecht war ich nicht. Ja, ich habe ein paar dicke Böcke geleistet, aber ich habe mir noch Mühe gegeben. Das ist das Religionskonzept. Das heißt, wir Menschen, wir haben ab Werk ein gewisses Wissen eingebaut. Gott sagt im Buch der Prediger, dass er die Ewigkeit in das Menschenherz gelegt hat. Hier ist ein Herz drin, gemeint ist nicht das Organ, ja, aber dass wir wissen, es gibt mehr. Die Bibel sagt, was man sieht, ist zeitlich. Das ist Verpackung. Die ist zeitlich. Die kommen auf den Friedhof. Was man nicht sieht, ewig. Der Mensch hat auch eine Seele. Es gibt mehr als dieses Leben. Und in Matthäus 16, Vers 26, da steht, denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber seine Seele einbüßt? Was wird ein Mensch geben als Lösegeld für seine Seele? Es gibt eine Seele, nicht nur Körper, es gibt mehr. Und wenn du alles besessen hättest, wenn du so clever investiert hast, dass du sagst, ich habe abgeräumt wie niemand sonst, ich habe im Penthouse meines Lebens gewohnt, ich hatte Geld, ich habe alle Kontinente bereist, ich habe wie viel Partner im Bett, ich habe schöne Autos gefahren, mein Leben war immer eine Sonnenseite, top. Da sagt Gott, jetzt überleg mal, ob das ein cleverer Deal ist. Du kannst in deinem Leben 60, 70 Jahre, wenn überhaupt, alles mitgenommen haben. Jetzt macht Gott eine Waage auf und Gott sagt, ich lege mal diesen ganzen Reichtum, diese Dinge, die wir begehren, auf die eine Seite. Fupp, klappt die Waage runter. Und jetzt legt Gott deine Seele, das, was du bist, ewig auf die andere Seite. Und jetzt schnell diese Waage nach unten. Und Gott sagt, siehst du, wie ich das bewerte? Das andere ist doch nur heiße Luft. Das ist doch alles nur für die Erde. Wofür hast du gelebt? Wofür hast du investiert? Das ist doch viel zu leicht. Was ist mit dir? Und da geht's drum. Denn letztendlich, das haben wir in diesem Bauprojekt auch gesehen, ist das ein Beziehungsproblem zwischen Gott und uns. Wir glauben ihm nicht, wir möchten ihn nicht, wir wollen gern ohne ihn sein. Und die Bibel sagt das im Römerbrief auch, da spricht sie davon, Kapitel 5, dass wir Gottlose sind. Wir leben jetzt in dem ehemals christlichen Land, ja, hier Reformation, Martin Luther, 1517 und so, habt ihr mal gehört, ja, das war hier, was ist denn davon übrig geblieben? Wir sind, ganz offen gesprochen, eine voll gottlose Nation. Wir leben so, als gäbe es gar keinen Gott. Nee, danke, das wollen wir gerne ohne machen. Das ist gottlos. Und wenn wir in diesem Modus leben, das tue ich ja von Natur aus, und du auch, dann erweisen wir uns als Sünder, sagt die Bibel. Das sind Leute, die an Gottes Zielscheibe ständig vorbeischießen. Sünde kann man auch übersetzen mit Zielverfehlung. Gott hat eine Zielscheibe aufgestellt und hat gesagt, so habe ich mir Sexualität und Partnerschaft gedacht. So ist gut. Jetzt nimmst du den Pfeil und Bogen und triffst genau die Mitte. Das ist doch toll, ja? So war das geplant. Und jetzt nehmen wir Pfeil und Bogen, schießen in die entgegengesetzte Richtung, sagen, Gott will ich aber nicht. Mach ich nicht. Hör ich gar nicht auf dich. Das heißt, wir haben ein Problem mit Gott hier, in dieser Richtung. Nicht nur horizontal, sondern vertikal. Und das ist ein Thema. Denn wenn dann ein Sturm an dein Lebenshaus schlägt, an dein Lebensmodell, schnell investiert, ja? Der schnelle Spaß und so, immer das gesucht, dann unterspült den ganzen Bau. Und das Haus fiel und der Fall war groß. Dann gibt es Scherben, dann gibt es dicke Brocken auf der Erde, aber auch vor Gott. Wisst ihr, wir dürfen die Rechnung nicht ohne Gott machen. Die Bibel sagt, Gott ist gut, Gott ist nicht böse. Vielleicht denkst du, der Gott der Bibel, da sind ja viele schreckliche Geschichten drin, der sitzt im Himmel und wartet nur, dass du einen Fehler machst, dass er sich schlagen kann. Sag das mal so salopp. Das ist falsch, das stimmt nicht. Die Bibel sagt, Gott ist gut, Gott ist viel besser, als du meinst. Aber Gott ist auch gerecht. Wisst ihr, wenn du jetzt durch Abstadt fährst mit 70 und du wirst geblitzt, du machst was, was man nicht sollte, und du wirst geblitzt, dann ist ein Beweis davon da. Und sagt, hier, du bist 70 gefahren heute am 23.09. Das kostet jetzt, keine Ahnung, 100 Euro und einen Punkt. Ja? Da gibt es eine Strafe drauf. Und da kannst du auch nicht beim Amt anrufen und sagen, oh, bitte, 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 ich bin schon 100 Mal in Abstadt, bin ich top gefahren. 30, 50, immer. Da sagen die, ist ja nett von Ihnen, aber das eine Mal nicht. Und das müssen sie jetzt bezahlen. Ja? Das ist ja ein ganz einfaches Konzept. funktioniert nicht am Abend, dass du dir ein nettes Gesicht machst. Ja? Und das funktioniert bei Gott auch nicht. Im Psalm 7, Vers 12, da steht, dass Gott ein gerechter Richter ist. Gott ist super fair. Sehr genau, da kannst du dich drauf einstellen, dass jeder genau das bekommt, was ihm gebührt. Perfekt. Der ist nicht bestechlich. Gott beugt auch nicht das Recht, so wie die Bibel das sagt. Nee, tut er nicht. Und das ist einfach gut. Das bedeutet aber, meine ganzen Knöllchen hat er gesammelt. Jede Lüge, jede Sache auf sexuellem Gebiet, partnerschaftlichem Gebiet, Geld, wo ich irgendwie was vielleicht untreu verwaltet habe, irgendwas unterschlagen habe, verstehst du, wo wir Unwahrheit gesagt haben, wo wir über wen gelästert haben, wo wir schon nur gedanklich über wen abgerotzt haben, wo wir neidisch waren und so weiter und so fort, das hat er alles gesehen. Das ist wie so ein Knöllchen, wie so ein Blitzerfoto. Und Gott ist fair, Gott ist gerecht, der kann nicht sagen, ach du Christopher, weißt du, Schwamm drüber kommen. Wir tun einfach so, als wäre das nicht passiert. Das wäre zwar nett, aber das ist ungerecht. Und deswegen hat Gott mit mir, mit uns allen, mit dir ein Problem. Er sagt, da stehen ja Sünden im Raum, da sind ja Sachen passiert, die sollten nicht passiert sein. Wir haben eine Entscheidung getroffen. Jeder Mensch trifft Entscheidungen. Und die Bibel sagt das in Römer 1 zum Beispiel, dass wir Menschen es nicht für gut befanden, Gott in Erkenntnis zu haben. Und darum hat Gott uns Menschen hingegeben, in einen verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht geziemt, erfüllt mit aller Bosheit, Schlechtigkeit und so weiter, mit aufgezählt, lange Liste von Sachen. Wir haben uns entschieden, Gott, wir wollen dich nicht, wir wollen dich nicht in Erkenntnis haben. Wir scheren uns einen Dreck um dich und dann sagt Gott, gut, dann übergebe ich euch bewusst den Folgen eurer Entscheidung, da bekommt ihr, was ihr wollt und was wir sehen, sind Scherben, schon jetzt im Leben. Aber das Problem ist die Beziehung zu Gott und er möchte, dass die in Ordnung kommt. Das ist besonders der Zweck des heutigen Abends. Ja, da möchte ich jetzt drüber sprechen. Ich möchte dir nicht predigen hier jetzt, wie man so ein Leben führt. Ja, du denkst ja, vielleicht bin ich ja Christ, was für mich. Ja, so, mein Leben ist nicht so nice und dann schütte ich so ein bisschen Bibel und Jesus und Gott dabei und dann rühre ich da mal drin und dann wird es besser sein. Das ist nicht christlicher Lifestyle, dass du ein paar Sachen anders machst morgens, sondern es geht um eine grundsätzliche Lebensausrichtung, um eine grundsätzliche Entscheidung, was du tun möchtest. Dass wir Menschen bereit sind, uns einzugestehen, unsere Beziehung zu Gott ist kaputt. Da liegt ein Haufen Strafzettel am Tisch und Gott sagt, ey, wir haben ein Thema zu besprechen. Die kann ich nicht einfach so unter den Tisch klemmern, das wäre ungerecht. Wir müssen darüber reden. Und jetzt merkt der Mensch eigentlich, ich stehe vor Gott mit leeren Taschen. Auch religiös sein schafft den Berg nicht vom Tisch. Ja, das ist nämlich, dass du Gott sagst, ich habe aber so viel Gutes gemacht. Dann sagt Gott, ist ja schön, wenn du viel Gutes gemacht hast. Der Stapel mit den Strafzetteln liegt immer noch hier. Das ist gerecht. Und Gott muss den gerechterweise aus der Mitte entfernen, damit unser Problem, unsere Distanz zu Gott wieder in Ordnung kommt. Durch den Unglauben und Ungehorsam, wir haben alle gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Das steht in Römer 3, Vers 23. Das ist meine Lage von Geburt an. Und das ist ein Brett, das anzuerkennen. Wir sind ja in der Gesellschaft, da werden wir nur gestreichelt. Gell? Auch Führungskräfte, die lernen, man darf nicht mehr kritisieren. Man muss alles loben. Du musst alles irgendwie so dahin, so, dass das noch wie ein Lob klingt. Du darfst dem Mitarbeiter nicht sagen, das war nix, machen Sie das bitte nochmal. Da ist der beleidigt, da kündigt er und das darf man heute nicht. Fachkräfte sind rar, also müssen wir uns da Mühe geben. Ja? Nee, Gott sagt ganz eindeutig, hier gibt es ein Problem. Und dieses Problem hat er selber aber gelöst. Im Propheten Jesaja, da heißt es, da spricht Gott, wer wird für uns gehen und wen soll ich senden? Wer kommt und räumt die Schuld der Menschen weg, die unsere Beziehung belastet, die uns trennt? Und dann sagt der Jesus, hier bin ich, sende mich, ich gehe, ich komme. Und jetzt macht Gott was, jetzt investiert Gott. Weißt du, in wen? In Menschen. In was für Menschen? Die als ein super Investment daherkommen. Bist du ein gutes Investment? Bin ich ein gutes? Dass du denkst, wenn du in dein Herz guckst, wenn ich in meins gucke, wir denken nur mal an die inneren Dinge, ja? Weißt du, schon so aus seelsorgerlichen Gesprächen oder so, ja, wenn Menschen sich öffnen, ich kenne das von mir selber auch, hier innen drin, was wir für Dinge mit uns tragen, die würden wir niemandem erzählen. Was für schmutzige Sachen. Wir wissen ja selber, wie kaputt wir sind. Und jetzt investiert Gott in kaputte Leute. Denn Gott erweist seine Liebe zu uns darin, sagt der Römerbrief, dass Christus, der Sohn Gottes, für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Leute, die bewusst an Gottes Zielscheibe einen ganzen Tag vorbeischießen. Ja, da steht, wir haben uns als Feinde Gottes erwiesen. Ja, unser Lebensstil als Sünder, der ist ein Statement an Gott, dass wir sagen, bleib mir weg, ich will dich nicht. Ich bin eigentlich mit dir im Krieg. Jetzt frage ich dich, würdest du in so Leute investieren? Das würde kein Unternehmer dieser Erde machen. Da würden wir keinen Cent, keine Kraft und keine Zeit rein investieren. Aber genau das macht Gott. Genau das macht Gott. Die Bibel sagt im Römerbrief und auch in den Psalmen, Gott guckt quasi auf die Erde und sucht, ob da ein Gerechter da ist. Einer, der Gutes tut, und Gott muss sagen, nicht ein einziger. Da hätten wir gedacht, auf Hinterwiese investiere ich keinen Euro, das können wir gerade lassen. Und die Liebe Gottes, die zeigt sich eben darin, dass er sagt, und ich mach's doch. Denn diese Menschen, die mich nicht wollen, die will ich aber. Ich will die haben. Und Gott investiert nicht nur so irgendwas. In der Bibel steht, dass Gott das Gold und das Silber gehört. Ja, das Vieh auf 1000 Berg, Gott gehört alles. Jetzt könnte man denken, ja, der geht an irgendeine Kleingeldkasse und dann regelt er das schon. Das macht er nicht. Sondern Gott sendet seinen einzigen Sohn auf diese Erde. Geboren von Maria, einer Jungfrau. Kannst du nachlesen in den Evangelien? Und der ist Mensch und Gott in einer Person. Gott gibt seinen eingeborenen Sohn. Im Galaterbrief heißt es, als die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Da läuft wie ein Countdown ab und dann wie so eine Sanduhr. Und dann ist das letzte Körnchen durchgerieselt und dann sagt Gott so, ich habe mir das jetzt tausende Jahre angeguckt mit euch. Ihr seid unfähig, euer eigenes Leben selbst auf die Kette zu kriegen. Ihr habt allen belastetes Gewissen vor eurer Schuld, das wisst ihr auch. Und jetzt komme ich und bringe die Lösung für euch. Ich bezahle, was hier nötig ist. Ich bezahle diesen Haufen Knöllchen. Und das ist der Herr Jesus. Im 1. Timotheusbrief Kapitel 2 heißt es, da ist ein Gott, da ist Gott und die Menschen auf der anderen Seite. Und einer, ein einziger ist Mittler zwischen Gott und Menschen. Wer ist das? Der Mensch Christus Jesus, wird da gesagt. Der sich selbst sein Leben gab als Lösegeld für alle. Jetzt kommt der Herr Jesus als Sohn Gottes auf die Erde und er sagt, ich verbinde jetzt zwei Parteien, die miteinander nichts zu tun haben. Durch die Sünde sind die getrennt. Da liegt ein Haufen Sünden und da steht ein Wert drunter und das muss beglichen werden, damit die Strafe auf Null ist, um das mal in dem Beispiel auszudrücken. Und jetzt kommt der Herr Jesus und gibt sein Leben als Lösegeld, nicht irgendwas sich selbst. Der Mensch kann nicht mehr geben als ein Leben. Du kannst jemandem, der in Not ist, 10 Euro geben. Du kannst dem einen Schlafplatz geben. Das ist auch nett. Mach das ruhig. Ja? Aber das Höchste, was du geben kannst, wie du Liebe ausdrücken würdest, wäre, dass du für jemanden dein Leben hingibst in irgendeiner Notsituation. Aber wir Menschen, wir hängen ja nicht so sehr als am Leben. Wir haben ja nur eins. Und jetzt kommt der Herr Jesus und macht genau das. Er gibt sein Leben am Kreuz. Er ist mit Anfang 30 ans Kreuz genagelt worden von den Römern. Die Juden, sein eigenes Volk, wollten den nicht, haben gerufen, weg mit dem, den kannst du kreuzigen, brauchen wir nicht, Jesus. Das ist das gleiche Modell, Gott brauchen wir nicht, Dankeschön, weg mit dem. Und dann ist er ans Kreuz gegangen, aber nicht, weil das eine Verkettung unglücklicher Umstände war, sondern der Jesus ist extra dahin. Der Jesus ist auf die Erde gekommen, um für uns zu sterben. Denn die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod, in Römer 6. Das heißt, die Zahlung, die im Raum steht, ist, wenn ich gegen Gott, von dem ich mein Leben habe, sündige, dann bin ich getrennt vom Leben. Und wenn ich getrennt vom Leben bin, dann ist man tot. Ja, das ist die Bildersprache, die Gott benutzt. Ich bin tot in Sünde und Vergehung von Natur aus, wie das der Epheserbrief sagt. Und jetzt kommt der Herr Jesus und nimmt den Tod auf sich. Er bezahlt mit seinem eigenen Leben. Der Jesus sagt mal, größere Liebe hat niemand, als dass jemand sein Leben lässt für seine Freunde. Jetzt frage ich dich, waren wir Freunde von Natur aus? Wir waren das Gegenteil. Wir waren Feinde und Sünder, Leute, die nicht attraktiv sind für Gott. Aber Gott liebt ganz anders wie wir Menschen. Die Bibel ist ein sehr genaues Buch. Ja? Wenn du das im Grundtext dir angucken würdest, im Griechischen, stellst du fest, da steht manchmal Phileo, das heißt so viel wie Liebhaben. Wir Menschen, wir haben uns oft lieb. Ich habe dich lieb, weil du bist nett zu mir gewesen. Ich lieb dich also, weil ich einen Grund in dir finde. Und Gott liebt aber anders. Wenn da steht, dass Gott liebt, dann wird das Wort Agape benutzt. Das heißt lieben unter Führung des Willens. Nicht ich liebe dich, weil, sondern ich liebe dich, weil ich es will. Auch wenn du es nicht wert bist, ich mache es trotzdem. Und die Liebe Gottes, die zeigt sich darin, dass er seinen einzigen Sohn gibt für Sünder ans Kreuz. Und als der Herr Jesus stirbt, der hing da 6 Stunden, 3 davon in Finsternis, da knipst Gott das Licht aus, er hüllt die Szene in Finsternis. Und der Herr Jesus muss rufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der wusste die Antwort, weil jetzt gerade er im Gericht für die ganze Schuld liegt. Die Bibel sagt im ersten Petrusbrief, denn es hat ja Christus einmal für Sünden gelitten. In dem Moment. Der Gerechte für die Ungerechten. Warum? Auf dass er uns zu Gott führe. Das Ziel ist, dass Gott mich und dich an die Hand nimmt und sagt, komm, ich versöhne dich mit Gott. Das geht, weil ich gestorben bin. Ich bin für die Sünden, für diesen Strafzettelhaufen gestorben. Ja? Ich habe einmal dafür gelitten. Ich bin gerecht von Natur aus. Der Jesus war ein Mensch, der keine eigenen Knöllchen hatte. Ja? Ein perfekter Mensch, ein sündloser Mensch. Aber ich habe Knöllchen. Und er sagt ja, ich bin doch dafür gestorben. Ich habe mein Leben gelassen. Der Prophet Jesaja sagt das, er hat seine Seele ausgeschüttet in den Tod. Ja? Der bekannteste Bibelvers eigentlich, Johannes 3, Vers 16. Da sagt Gott, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Menschen, mich und dich. Ja, auf dass er seinen eingeborenen Sohn gab, nicht irgendwas, sondern das Teuerste, das Maximale, ja, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wisst ihr, in der Endkonsequenz ist, wenn wir diesen Sündenberg zwischen uns und Gott bestehen lassen, wenn dieses Beziehungsproblem zwischen Gott und uns bleibt, dann bleibt das über den Tod hinaus. Und die Bibel spricht davon, dass man verloren gehen kann. Wenn du die Bibel aufschlägst, musst du gar nicht auf mich hören, ja? Lies das nach, ob das stimmt, was ich heute Abend erzähle. Da wirst du lesen davon, dass Gott in der Bibel davon spricht, dass es eine Hölle gibt. Und das ist eine Realität, von der die Bibel redet. Und ich war mal unterwegs in Tuttlingen, ja, wieder Baden-Württemberg Richtung Bodensee. Geschäftsreise und dann nach Hause, über die Landstraße und dann steht da schon mal rechts so ein Kreuz, ja, an der Straße, wo irgendwer verunglückt ist. Da fuhren wir lang und dann sah ich da einen Kopf hinter der Leitplanke. Denke ich, da sitzt gerade jemand. Und dann konnte ich leider gerade nicht halten, habe mich ein bisschen weiter weggeparkt, habe mir noch so ein Neues Testament geschnappt, ohne zu wissen, wer jetzt da hockte und bin zurückgelaufen. Ja, ich mache nicht regelmäßig Sport, ey, ich musste da ein bisschen laufen, ich war halb tot, als ich da ankam. Und dann saß da eine junge Frau hinter der Leitplanke. Und die wollte gerade fahren, wir haben uns gerade so noch erwischt. Und dann sag ich, du, ich habe dich hier gesehen und so. Du weinst, und die war traurig, ja, hast du hier jemanden verloren? Sagt sie, ja, mein Bruder, der war Anfang 20, wenn überhaupt, war ein ganz, ganz junger Kerl. Das heißt, wer sagt uns, dass wir 80 werden? Niemand sagt uns das. Niemand sagt uns das. Es kann heute rum sein. Es kann sein, ich komme morgen Abend nicht nach Hause. Ich hoffe das nicht, aber sein kann es. Und das heißt, dass ich in die Ewigkeit gehe mit meinem Strafzettelberg, das kann schnipp gehen und dann ist es nicht geklärt. Und das ist ernst, weil dann bin ich ewig getrennt von Gott. Aber Gott möchte ja, dass der aus dem Weg kommt und das geht, ja? Die Bibel sagt in 1. Johannes 1, das Blut Jesu Christi reinigt uns von jeder Sünde, von jeder Menge und jeder Form, egal was dein Strafzettelberg ist. Vielleicht sind da Verstöße drauf, die willst du gern verheimlichen, die willst du niemandem zeigen, dass du mal sowas gemacht hast. Gott weiß das eh. Aber der Tod des Herrn Jesus am Kreuz für dich, der ist so groß, dass Gott sagt, räumen wir alles weg. Wenn wir unsere Sünden bekennen, sagt Gott, wenn wir sagen, Gott, ich bin insolvent, ich habe fehlinvestiert mit meinem Leben. Mein Leben ist ein Frack. Ja? Da gehört ja dazu, dass wir unseren Stolz ablegen. Machen wir ja so ungern. Auch wenn du mal im Gebet mit Gott redest und sagst, mein Leben ist Frack. Bitte vergib mir meine Schuld. Dann sagt die Bibel, sie verspricht dir, Gott ist treu und gerecht, dass er dir die Sünden vergibt und dich reinigt von jeder Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1, Vers 9. Und das ist einfach eine Sache, die du für dich entscheidest. Die entscheidet nicht ich für dich. Und das ist eine persönliche Glaubensentscheidung. Und damit eben nicht der Regen kommt und einfach mal es richtig scheppert und dein Haus fällt in sich zusammen und der Fall war groß und dann bleibt alles da liegen, ohne Gott, das will Gott nicht. Sondern, dass wir das Wort Gottes hören. Auch heute hörst du Worte aus der Bibel, die du nachlesen kannst. Und in der Apostelgeschichte steht, dass Gott den Menschen gebietet, dass sie Buße tun sollen. Buße ist nicht büßen, nicht Rosenkranz beten und Jakobsweg laufen, ja? Sondern dass ich begreife, ey, mein Leben ist ohne Gott. Das geht nicht. Ich muss umkehren. Und dann ändert sich was im Leben. Das ist gemeint, ein tiefgreifendes Umdenken. Und wenn man das tut, ja, dann wird die Sache geklärt. Und dann lebe ich wieder auf Gott zu. Dann tue ich, was er sagt. Gott sagt was und ich sage, ey, ja, ist das so? Dann mache ich das, wenn du das sagst. Und dann lebt man als Christ, ja. Wenn du diese Entscheidung heute für dich treffen würdest, ist das ja nicht der Zieleinlauf. Das ist sehr wichtig für die Ewigkeit. Aber du lebst ja auf der Erde weiter, bis du mal gehen musst. Und als Christ lebt man dann wie folgt. Man hat Fragen im Leben. Du hast ja auch Bedürfnisse im Leben. Du hast ein Bedürfnis nach Gemeinschaft mit anderen. Du hast Bedürfnis nach einem Partner. Du musst Geld verdienen. Du hast deine Zeit, die willst du gut einsetzen. Diese Fragen, die sind ja irgendwie nach wie vor da. Aber dann sollten wir so leben wie der andere Mann. der hört, was Gott sagt, so sollst du das machen. Und er sagt, alles klar, wenn du das sagst, dann ist das gut. Ja? Was Gott sagt, ist immer gut für den Menschen, immer. Und dann gehst du und machst das. Und dann sagst du nicht, ja, meine Frau, ey, die nervt mich an seit 15 Jahren, jetzt, ich suche mir jetzt eine neue, sondern dann steht in der Bibel, ihr Männer liebt eure Frauen. Punkt, sagt Gott, wie der Christus am Kreuz die Versammlung, die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Dann liest du das in deiner morgendlichen Bibellesung und musst erstmal dick schlucken und denkst, oh, da habe ich gerade gar keine Motivation zu, die jetzt gerade zu lieben. Gott sagt, das ist mir egal, ja? Du machst das trotzdem. Guck mal, so habe ich dich doch geliebt. Ich habe mich entschieden, dich zu lieben. Also mach's genauso, ja? Frag die Frau, Schatz, soll ich was fürs Abendessen mitbringen? Bringst du denn nochmal Blümchen mit? Das letzte Mal 2005 gemacht vielleicht, dann wär's nochmal dran, ja? Mach das, egal ob die das verdient hat. Und dann sagt man, Gott, wie soll ich es machen? Gott sagt, so, und dann gehen wir hin und machen das. Sexualität, sagt Gott, ja, gerne, habe ich erfunden, aber im Rahmen der Ehe, damit es nicht Scherben gibt, ja? Das ist nämlich wie, als würdest du zwei Blätter Papier nehmen, die klebst du aneinander, und dann lässt du das eine Zeit lang so, und dann gibt es eine Trennung. Man hat sich einander hingegeben, dann reißt du das mit Gewalt auseinander, dann ist dir klar, dass die Blätter nicht mehr so auseinandergehen, wie die vorher mal waren, ja? Du lässt Fetzen an dem anderen, und der andere lässt Fetzen an dir. Und wenn du das zerfetzte Blatt wieder an ein anderes klebst, und an ein anderes klebst, und an ein anderes klebst, dann kannst du froh sein, wenn noch so ein Schnipsel übrig bleibt. Verstehst du das? Und dann merkst du, fehlinvestiert, nichts mehr übrig geblieben. Und Gott möchte das ja nicht. Er hat gute Pläne für ein Leben als Christ. Und das macht glücklich. Das ist eine schöne Sache. Das funktioniert. Wenn ich eine Beziehung habe zu diesem Gott in der Bibel, der uns Menschen gemacht hat, der uns erfunden hat, der weiß, wie wir funktionieren, dann frage ich, hey Jesus, wie willst du? Zeig mir das aus deinem Wort. Ich lese das. Und das ist nicht ein leeres Wort für mich, wie Mose schreibt, sondern das Wort ist euer Leben. Ey, das ist ein Lebenswort. Das ist richtig gute Lektüre. Wenn du keine Bibel hast, nimm dir eine mit. Hast du viel versprochen? Haben wir Bibeln? Wir haben Bibel. Das ist sehr gut. Das ist auch sehr, sehr wichtig, weil du solltest eine haben und nicht nur haben, du solltest sie lesen. Echt, ja? Und das freut mich schon mal, wenn ich Menschen treffe, die irgendwie einfach so angefangen haben, die Bibel zu lesen. Und die merken, wer hier in diesem Buch mit ihnen spricht. Das sind nicht schwarze Seiten mit schwarzer Tinte drauf. Da weht ein ganz anderer Wind durch, ja? Ich kenne ein Ehepaar, damit möchte ich gerne schließen. Da fing die Frau irgendwann an, Bibel zu lesen und Bibel zu hören. Diese Frau, ich verrate euch jetzt nicht was, aber die hat Schweres erlebt. Wirklich, wirklich schwer. Und die war noch in der Metal-Szene drin und das war so richtig düster und übel. Die ging auf Konzerte, da wurde man mit Blut bespritzt und so, ja? Und irgendwann fing die an, die Bibel zu lesen. Und dann hat die sich bekehrt. Die hat gesagt, Gott, das geht so nicht mit meinem Leben. Ist umgekehrt zum lebendigen Gott. Und dann hat sie gewisse Bilder nicht mehr gemalt, so mystische Sachen und düsteres Zeug. Dann hat sie gewisse Klamotten nicht mehr angezogen. Hat gesagt, das passt nicht so gut, kann ich mir anziehen, ja? Und ihr Mann denkt, sagt der Mann, ey, du bist komisch. Du bist nicht mehr die Frau, die ich mal geliebt und geheiratet habe. Das geht doch nicht mit uns. Wenn das so weitergeht, dann müssen wir scheiden lassen. Ja, da war aber der Kaffee auf, gell? Sie kannte den Herrn Jesus jetzt und änderte ihr Leben und er noch nicht. Und irgendwann fing er heimlich an, die Bibel zu hören, ja, als Hörbuch auf der Arbeit. Aber nicht, weil er die Bibel so toll fand, sondern um seiner Frau mal zu sagen, was das eigentlich für ein Unsinnsbuch ist. Aber das Experiment ist ziemlich schief gegangen, ja. Da hat er 3 Monate Bibel gehört und dann hat er irgendwann seiner Frau davon erzählt und gebeichtet, ich lese auch Bibel. Und dann hat er sich auch bekehrt. Was glaubst du, was ist das? Ich kenne die beiden persönlich. Die erlebst du und wenn du weißt, wo die herkommen, dann kannst du die einfach nur drücken. Da denkst du, das ist schön, was Gott kann. Verstehst du, was dieses Buch für eine Macht hat, weil stimmt, was drinsteht. Habe ich richtig Spaß dran, ja? Und das ist ein Versprechen an dich. Das funktioniert nicht, weil ich das gesagt habe, sondern weil es da drinsteht. In der Bibel steht in Titus 2 und in Hebräer 6, dass Gott nicht lügen kann. Das ist unmöglich, sagt die Bibel. Das bedeutet, was er sagt, muss er halten. Ich sage das mal so, er kann gar nicht anders. Und was Gott dir in deinem Wort zusichert, muss er halten. Egal welche Schwierigkeit kommt, ja? Christ lebt nicht nur auf Wolke 7, ja? Kommt auch mal Krankheit und verlierst auch den Job. Yes, ist nicht schön, aber du hast einen Gott, der viele gute Dinge versprochen hat, der sagt, ich werde den glimmenden Docht wie an einer Kerze oder einer Lampe nicht auslöschen. Ich werde den geknickten Rohrstab nicht abbrechen. Gott sagt, dass er nicht zulässt, dass der Gerechte wankt. Du hast einen Gott, der verspricht, ich bring dich durch. Denn Gott sagt im Römerbrief Kapitel 8, wenn Gott seinen eigenen Sohn für uns gegeben hat und den nicht verschont hat, Gott hat Maximum investiert für uns, wie wird er uns in Jesus nicht auch alles schenken? Glaubst du, der bezahlt das Teuerste und lässt dich dann auf der Straße in deinem Leben verhungern? Das tut er nicht. Und das ist einfach schön, dass Gott so ist. Und ich hoffe, du hast es verstanden. Es geht um eine Umkehr auf Gott hin. Die haben wir dringend nötig, dass wir erkennen, mein Leben ist insolvent eigentlich ohne Gott. Und dann darf ich mit Gott leben und dann darf ich so leben wie der Mann, der sein Haus auf Fundament baut. Das ist anstrengend, gell? Ist nicht so easy Amazon Prime Leben. Da musst du buddeln, bis du unten auf dem Felsen bist. Weißt du, wer der Fels ist? Die Bibel sagt das. Der Fels aber ist der Christus. Du legst dein Lebensfundament nicht auf irgendwas, auf der Erde und Sand, sondern auf den Fels. Du gehst ganz nach unten und sagst so, hier habe ich was. Da kann ich mein Leben draufstellen. Ich habe einen Glauben an einen lebendigen Gott, in dem ich leben kann und sterben kann. Das ist wichtig.